Ja, jetzt sind diese Bilder von vorhin weg. Da war ein Baby zu sehen, das war die Romina, 9 Tage alt. Mittlerweile das 5. Enkelkind von der Manuela. Danken Gott, wünschen dem Enkelkind, den Eltern und der Großmutter Gottes Segen und ein gutes Leben und viel Freude euch. Christus Jesus hat dem Tode und damit dem Teufel die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Das ist der Spruch für die kommende Woche. Mit diesem Spruch möchte ich uns grüßen und auch, dass unser Spruch uns diese Woche begleitet. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und ein neues Leben ans Licht gebracht. Ich grüße euch alle herzlich hier zu diesem Gottesdienst. Ich grüße auch alle, die am Livestream sind, denn meines Wissens soll Livestream heute wieder funktionieren. War ja in der Vergangenheit nicht immer so. Und am Livestream sind vielleicht welche, die in Quarantäne sind. Das sind vielleicht auch Urlauber. Ich weiß, manche sind in Frankreich, manche sind in Italien. Ich grüße auch ganz herzlich den Daniel Eckel, der jetzt bei der Arbeit ist, aber der gesagt hat, bei der Arbeit kann er den Gottesdienst hören. Nicht jeder kann das, aber wenn man am Sonntag arbeitet, denke ich, ist es schon gut. Hat jemand Grüße mitgebracht für heute? Anscheinend nicht der Fall. Ich möchte euch Grüße weitergeben von der Alexandra Zellfelder. Sie ist hier operiert worden. Und sie lässt die Gemeinde ganz herzlich grüßen und es geht sukzessive aufwärts mit ihr und von daher ist sie ganz zufrieden. Auch unser Mike und die Ältesten lassen uns grüßen in der Gemeinde, weil die waren, eigentlich muss man jetzt schon sagen, auf Ältestenklausur und die ist jetzt rum und jetzt sind sie im Gottesdienst in Bamberg. Da beginnt nämlich der Gottesdienst jetzt auch um 10 Uhr, die Verabschiedung von Pastor Viktor Dürksen. Da sind sie. Von daher müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen. Also das lief sowieso ein bisschen durcheinander. Also ich werde jetzt heute hier ziemlich oft vorne stehen, weil halt einiges schief ging. Ich hoffe, ihr haltet es aus. Die Annette wird mich ein bisschen unterstützen. Und ansonsten zum Gebet bitte auch. Manuela bittet jetzt nochmal für den Gottesdienst und auch für die Ältestenarbeit ist auch wichtig.
Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns heute hier versammeln dürfen, Herr, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, Herr, und du bist der Grund dafür. Ich bitte dich, dass du uns berührst, Herr, durch die Predigt, dass du unsere Herzen zurüstest, Herr, dass wir uns immer mehr nach dir sehnen, nach dein Wort sehnen, Herr, und uns vor dir verändern lassen wollen, Herr. Segne jeden, der heute da ist, Herr, und begegne jedem, der heute da ist. Auch die, die zu Hause sind, Herr. Herr, und ich will dir danken für unsere Ältesten. Herr, sie waren auf der Klausur und wir haben für die Klausur gebetet und heute bitten wir dich, Herr, dass es weitergeht, dass du sie führst und lenkst, Herr, und dass du durch sie ja in unsere Gemeinde wirkst, Herr. Ich segne sie in deinem wunderbaren Jesu Namen. Amen.
Darf ich den Bruder Heinz Hoffmann bitten nach vorne? Manche kennen ihn sicherlich jetzt vom Sehen, weil er schon länger im Gottesdienst ist. Bis vor ein paar Wochen ist er mit seinem Sohn hier noch erschienen. Der Sohn ist mittlerweile nicht mehr da, aber ich habe ja, wenn ihr vielleicht euch erinnert, im August gepredigt über das Thema Fischen und der fischt jetzt in Rumänien.
Aber er fischt nicht im Trüben, sondern fischt für Jesus Christus. Mein Name ist Heinz Hofmann, ich war 40 Jahre lang Pfarrer in der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern und genieße jetzt meinen Ruhestand hier bei den Baptisten. Und genieße eine Dreiviertelstunde Predigt im Gegensatz zur Viertelstunde Lesepredigt in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Bayern. Ja, mein Sohn hat auch 2 theologische Examen, ist aber nicht in die Landeskirche gegangen, sondern ist jetzt mit OM, mit Organization Mobilization unterwegs in Rumänien und nicht nur im vorderen Rumänien, sondern im ganz unteren Rumänien, das heißt am Schwarzen Meer. Und da sind ganz viele Romas und viele Türken, die von der Türkei am Schwarzen Meer entlang nach Rumänien gegangen sind. Und da versucht er jetzt, die zu Jesus zu bringen und Jesus zu verkündigen. Das Problem ist nur die Sprache. Er kann zwar Latein, Griechisch, Hebräisch, aber das hilft ihm genauso wenig weiter wie mir jetzt bei Ihnen. Und er kann auch Englisch, er kann Kroatisch und Spanisch, aber eben dummerweise nicht Rumänisch. Und da ist er jetzt ganz eifrig beim Rumänisch lernen, nämlich wie soll er Jesus verkündigen, wenn die ihn nicht verstehen, weil die verstehen weder Deutsch noch Englisch. Also da ist jetzt die Schwierigkeit der Sprache, aber er versucht, das Rumänisch zu lernen und es hängt ja eng mit Latein zusammen. Romania ist er, Rom ist er, also er kann es lesen, aber er kann es halt nicht sprechen, aber da hofft er, dass er einigermaßen da langsam zurande kommt. Der Einsatz ist ein Vierteljahr am Schwarzen Meer unten und so 2000 Kilometer entfernt und wir hoffen, dass alles gut geht, dass Gott ihn beschützt und dass sein Dienst ein missionarischer Erfolg wird. Ja, soweit.
Okay. Ich möchte für seine Arbeit beten und es freut mich, dass jemand fischt und sozusagen die Angel auswirft in Rumänien. Er heißt Hannes. Jesus, ich danke dir, dass du den Hannes gerufen hast zu diesem Dienst in einem fremden Land, wo wir schon hören, wie schwierig es mit der Sprache ist. Herr, aber wir bitten dich, dass du ihm hilfst, die Sprache zu erlernen. Wir bitten dich aber auch, und das ist noch wichtiger, dass dein Heiliger Geist die Herzen auftut, sodass sie deine Sprache hören können. Deine Sprache, was sie finden in der Bibel, deine Sprache, die auch der Heilige Geist spricht, dass sie dich hören, dass Menschen dich finden, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen heil werden, dass Menschen errettet werden von Sünde, Tod und Teufel. Und daher bitte ich dich, dass du auch den Hannes jeden Tag motivierst, jeden Tag die Kraft gibst, jeden Tag Freude gibst, diesen Dienst zu tun, dass ich mir sehr schwer vorstelle, wenn man allein auf weiter Flur ist. So segnen wir dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wie alle Gebete möchte ich euch auch Ihnen zur weiteren Fürbitte empfehlen. Wir singen jetzt das erste gemeinsame Lied. Wir dürfen ja singen.
Zusammen dich anzurufen, Herr. Unser einziges Verlangen ist zu singen, Gott zu dir. Sei willkommen, Herr. Willkommen, Herr. Willkommen, Herr, füll diesen Raum. Bring Heilung und Erlösung. Dein Reich komme, Herr. komm, füll den Raum. Wir bitten dich, Jesus, wir suchen dich, denn unser Wunsch allein ist, dich zu lieben. Sei willkommen, Herr, willkommen, Herr, willkommen, Herr, füll diesen Raum. Wir sind hier zusammen, dich anzurufen.
Ja, wie ihr gerade beim Singen schon gesehen habt oder vielleicht gemerkt habt, der neue Beamer ist da. Anstatt einem Mittelklassewagen hat sich die Gemeinde für einen Beamer entschieden. Aber wir danken trotzdem dem Bill, wo ist er denn? Hier, für seinen Einsatz, dass diese Technik möglich war. Und wir hoffen, der Beamer hält länger als so ein Mittelklassewagen. Die Tine, die macht jetzt Dauerbeamerdienst, weil sie sagt, von diesem Gerät trenne ich mich nicht mehr. Also falls jetzt doch einer nochmal Beamerdienst machen wollte, keine Chance mehr. Trotzdem suchen wir jemand. Der Tim ist heute an der Technik, danke. Livestream, habe ich gesagt, geht auch wieder. Okay, wir sind bestens vorbereitet. Die Veranstaltung der kommenden Woche sehen wir hier hinter mir. Nicht so viel los. Am Samstag ist Gemeindewanderung. 10 Uhr soll es losgehen zum Senftenberger Keller. Der Werner, bitte nach dem Gottesdienst auf ihn zugehen, wer mitgeht, wie ihr euch und wo ihr euch trefft. Ich kenne mich da nicht aus, von daher kann ich da nicht helfen. Also bitte wendet euch an den Werner zur Wanderung am Samstag. In der übernächsten Woche geht es wieder weiter, auch mit Lobpreis- und Gebetsabende. Am Mittwoch, jetzt schon 19.30 Uhr. Und nach dem Gottesdienst, wie nach jedem Gottesdienst, ist die Möglichkeit zum Gebet, zur Einzelsegnung. Wer was auf dem Herzen hat, soll bitte nach vorne kommen. Diesmal, heute steht meine Frau und die Renate da. Am nächsten Sonntag ist nicht nur Gottesdienst, schon vorher, ist auch Bundestagswahl. Und in Berlin ist Senatswahl, in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahl. Von daher möchte ich zu einer Gebetsgemeinschaft zu diesem Thema aufrufen. Es sind Leute, die dann unser Land regieren sollen, die auch uns regieren. Mir ist ein Anliegen, dass auch Christen dort dabei sind oder zumindest welche, die christlich angehaucht sind, würden uns ja schon gut tun, damit die Gesetzgebung auch in was Säkularität betrifft nicht noch weiter fortschreitet. Auch Schutz des Lebens war ja gestern diese Demo. Und wir selbst haben im Herbst Diakonenwahl, auch das ist ein Anliegen, die Diakonen, dass Gott Menschen da in diesen Dienst beruft. Von daher bitte ich euch jetzt zu einer Gebetsgemeinschaft, bitte laut zu beten, dass die einzelnen Richtungen, dass man es auch hört. Und himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du auch Christen in die Politik berufst, in Ämter berufst. Ich bitte dich, dass die Ehrbaren, die Selbstlosen, die Demütigen, die es gut meinen, die nicht auf eigene Ehre schauen, dass du denen Stimmen gibst, dass sie gewählt werden, dass sie Verantwortung übernehmen können. Herr, und wehre allen, die falsche Motive haben, die ihre eigene Ehre, ihren eigenen Ruhm suchen. Aber wir danken dir, Herr, dass du unser Land reichlich gesegnet hast. Und wir bitten dich auch um Erkenntnis. Alle, die wählen, dass sie schätzen, dass sie das Gute auch sehen in unserem Land. Und wehre allen Zerstörern, wie es gestern in Leipzig war, allen Verblendeten, die nicht unter deiner Herrschaft stehen. Wir bitten dich, erbarm dich über unser Land. Amen. Was ist Realität? Was ist Wirklichkeit? Der Raum hier, oder? Dass du da bist? Ja, würde ich sagen, oder? Wer sagt, das ist nicht Wirklichkeit? Manfred, bist du da? Ist es wirklich so, dass du da bist? Bilde ich mir nicht ein, nur. Okay. Also, was ich sehe, würde ich sagen, ist Wirklichkeit. Auch was ich höre. Akustisch. Aber was ist mit der Röntgenstrahlung? Die sehe ich normalerweise nicht. Oder mit der Radioaktivität, die sehe ich auch nicht. Ist das keine Wirklichkeit? Also, ich denke, mit der Wirklichkeit ist es schon nicht so einfach. Und wie ist es mit Gott, mit Jesus und mit Engeln? Sind die wirklich da? Ich sehe sie nicht. Ich höre sie auch nicht. Aber als Christ glauben wir doch, dass es sie gibt und dass sie da sind. Oder? Könnt ihr da zustimmen? Ja, okay. Freut mich ja, dass ich nicht allein bin. Aber in der Bibel lese ich auch was vom Teufel und von Satan. Gibt es den auch? Jetzt nicht bitte. Sorry. Gibt es auch. Ich möchte euch dafür sensibilisieren heute in dieser Predigt. Und ich freue mich, dass ich hier 45 Minuten predigen darf, weil ich hatte jetzt schon wieder schlechtes Gewissen daheim und habe wieder versucht zu streichen und so weiter, weil ich nicht hinkomme, aber danke. 20% laut einer Umfrage, ein bisschen her, 20% der Menschen glauben, dass es den Teufel gibt. 77% glauben oder verneinen, dass es ihn gibt. Also, für die weitaus meisten Menschen gibt es den Teufel nicht. Sie meinen, ja, je nachdem, das ist so eine Erfindung von Menschen, um das Böse in der Welt zu erklären. Oder, andere Variante, naja, das ist eine Bezeichnung für das Böse in uns. Ja, das ist, um dem einen Namen zu geben. Wir Menschen haben eigentlich nur einen begrenzten Einblick in diese für uns unsichtbare Welt. Von daher halte ich mich später in der Predigt relativ streng an Bibelverse. Die Predigt ist fast nur eine Aneinanderreihung von Bibelversen. Ich hoffe, ich überfordere euch dadurch nicht. Ich nenne von daher auch meistens die Bibelstellen nicht und ich habe auch weitgehend modernere Übersetzungen verwendet dann, einfach um das leichter verstehen zu können, damit es eingängiger ist. Wir hören jetzt erstmal den Text aus dem Lukas-Evangelium, die Kapitel 4, die Verse 1 bis 13. Dieser Text liegt der Predigt zugrunde, ich werde aber nicht auf alle Details eingehen. Die Annette liest uns Lukas 4, 1 bis 13. Und danach werden wir in Lobpreis übergehen.
Guten Morgen, Friede sei mit euch. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen, und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang.
Ja, wir wollen unseren Herrn jetzt loben und preisen, und in den Liedern wollen wir ihn groß machen, denn er hat den Teufel besiegt, er hat keine Macht über uns und er hat uns aus der Sklaverei der Sünde freigekauft. Lasst uns unseren Herrn loben und preisen, und wem es möglich ist, dem bitte ich, dazu aufzustehen zum Lobpreis. Wir kommen zu dir, als erlöste Schar stehen wir vor dir. Mit erhobenem Haupt, dem Herz voller Dank, bitten wir dich an. Wir preisen dich, Herr, wir preisen dich, Herr, wir loben deine Barmherzigkeit, denn du hast uns befreit, hast die Ketten gesprengt, die uns gefangen.
Du unser Ohr. König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht, die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält die Nicht, und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß Zeit, bis in die Ewigkeit, bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfer preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß. So groß ist der Herr. Gewannst für uns die Siegeskron, triumphiertest über Sünd und Tod. Dein Name hoch erhöht, klingt durch die Erde weit. Alle Macht der Finsternis erbebt, wenn dein Name angerufen wird. Voller Pracht, voller Herrlichkeit und Pracht. Nichts ist vergleichbar diesem Namen groß und Macht. Du bist Jesus, du bist Herr, du bist Gott. Du gewannst für uns die Siegeskron, triumphiertest über Sünd und Tod. Dein Name hoch erhöht, klingt durch die Erde weit. Alle Macht der Finsternis erbebt, wenn dein Name angerufen wird. Wir deine Kirche treiben deinen Sieg in der Welt voran. Welch ein Name
Jesus, wir danken dir, dass du die Siegeskrone errungen hast, dass du gekämpft hast, dass du standgehalten hast. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns jetzt auch das rechte Verständnis gibst für das, was gesprochen und gehört wird. Dass es uns ein Stück weiter hilft, die Augen öffnet und auch Mut macht in unserem Leben. Amen. Die Predigt gliedert sich in drei Teile, oder? Jede Predigt, gute Predigt hat drei Teile, habe ich mal gehört. Also mache ich einen ersten Teil, ein bisschen so Theologie, Begriffe, zweiten Teil betrachten wir die Zeit mit Jesus und kurz danach. Und dann möchte ich in die heutige Zeit schwenken. Unseren Predigttext von heute oder diesen Text, den wir vorhin gelesen haben, den finden wir in drei Evangelien, in den sogenannten Synoptikern, in den ersten drei. Immer nach der Taufe von Jesus, vor dem Beginn seines öffentlichen Auftretens, hören wir diese Geschichte der Versuchung von Jesus. In diesem ganzen Text hat mich besonders der Vers 13 angesprochen. Der Teufel wich von ihm, von Jesus, eine Zeit lang. Der Teufel hat Jesus dreimal versucht und erst dann hat er ihn in Ruhe gelassen. Aber doch nicht für immer offensichtlich, wenn es heißt eine Zeit lang. Der Teufel hat nicht aufgegeben. Er hat nicht, wie wir menschlich oder managementmäßig sagen würden, sich zurückgezogen, hat das mal analysiert. Warum ging das jetzt schief? Warum hat das nicht geklappt mit dem Jesus? Mit welcher Methode greife ich neu an? In diesem Text ist vom Teufel die Rede. Wir kennen aber auch den Begriff Satan. Daneben hören und lesen wir noch von Dämonen in der Bibel. Oder auch einfach vom Bösen oder dem Bösen oder dem Argen. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, wie das genau zusammenhängt bzw. Unterschiede herausarbeiten. Für mich ist Satan und Teufel ein und dieselbe Person. Das Wort Teufel kommt im Griechischen aus dem Diabolos. Im Hebräischen gibt es den Begriff Satan. Oder Satanas. Also dieser Satan oder auch Teufel genannt in folgenden, wird charakterisiert als Verleumder, Entzweier, Ankläger, Versucher oder als Feind, manchmal auch als Feind Gottes bezeichnet, als Feind des Menschen. In der Offenbarung wird er als Drache oder alte Schlange bezeichnet. Jesus selbst nennt ihn im Johannesevangelium Fürst dieser Welt. Er ist der Gegenspieler von Gott und von Jesus. Paulus nennt ihn im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, als Gott dieser Welt, der die Menschen die Sinne verblendet. Und im Neuen Testament erscheint der Teufel auch als Oberhaupt eines dämonischen Reiches und wird Beelzebub genannt. Also der Teufel ist in der Bibel eine Persönlichkeit. Er ist aber auch ein Geist, nicht gebunden an Raum und Zeit. Und er ist mutig. Wie wir gehört haben, er tritt sogar Jesus gegenüber. Und er hat große Macht, hieß es. Ich lese noch einmal die Verse aus dem Text 6 und 7, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Und der Teufel sprach zu Jesus: Alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen, denn mir ist sie übergeben und ich schenke sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Also der Teufel hat Macht. Macht über die Welt. Okay, wie ging es dann Jesus weiter mit dem Teufel? Er verließ ihn eine Zeit lang. Aber Jesus wurde bald erneut, und ich sage immer wieder, mit dem Teufel konfrontiert. Der Teufel tritt nicht immer unmittelbar in Erscheinung, sondern er bedient sich auch Helfer, zum Beispiel der Dämonen oder der Menschen. Im 2. Korintherbrief heißt es, der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und Paulus schreibt weiter, und so ist es nicht erstaunlich, wenn seine Diener es ihm nachmachen und sich als Diener Gottes tarnen. Also, Satan selbst ahmt Gott nach. Er will als gut, hilfreich und fürsorglich erscheinen. Satan selbst nimmt Wohnung in den Herzen der Menschen. Und damit wurde Jesus sehr häufig konfrontiert. Noch im 4. Kapitel im Lukas, da geht Jesus nämlich nach Nazareth, in seiner Heimatstadt, in seine Synagoge. Synagoge ist ja die Gemeinde. Und die Leute, die hatten ja schon viel von ihrem Bürgersohn gehört und die waren mächtig stolz auf ihren Sohn Jesus, von dem man jetzt in der Welt so viel hörte, was der alles tut. Und sie hatten entsprechend große Erwartungen. Und als er diese Erwartungen nicht erfüllte, da wurden sie richtig zornig. Noch in der Synagoge, noch im Gemeindehaus wurden sie zornig und wollten ihn sogar umbringen. Wie würde unser Pastor sagen, noch sowas? Mann, oh Mann, oder? Ist das ein Ding? Gemeindebesucher werden im Gotteshaus zu Mördern. Oder danach in Kapernaum, ebenfalls wieder in der Synagoge, hatte ein Mensch einen Dämon. Und dieser Dämon greift Jesus an. Und danach in einer anderen Synagoge, da war ein Mann mit einer verkrümmten oder gelähmten Hand, manchmal auch als verdorrte Hand übersetzt, und Jesus heilt diesen Menschen. Aber es waren Menschen da, die waren böse. Und sie warteten nur darauf, dass sie Jesus ihm etwas anhängen können. Und dann heißt es, sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun können, weil er was Gutes gemacht hat. Und in der Bibel geht es so weiter, immer wieder treffen wir auf Menschen, die feindselig gegenüber Jesus sind und insbesondere sind es die sogenannten Frommen. Die Menschen, die glaubten, sie würden Gott besonders gehorsam sein. Es gibt noch eine hochinteressante Geschichte im Lukas-Evangelium. Da war eine Frau mit einem verkrümmten Rücken. Die war auch in der Synagoge. Und Jesus heilte diese Frau. Und jetzt gab es wieder Anfeindungen vom Synagogenvorsteher. Der war empört, weil Jesus diese Frau geheilt hat. Und Jesus sagte dann zu ihm, und mir verbietet ihr, diese Frau am Sabbat aus der Gefangenschaft des Satans zu befreien. 18 Jahre lang war sie krank. Dabei gehört sie doch wie ihr zu Gottes auserwähltem Volk. In diesem Fall kommt die Krankheit vom Satan. Ich will nicht sagen immer, aber in dieser einen Stelle sagt Jesus das. Und als Jesus dann angefangen hat, seine Jünger einzuweihen, dass er sterben muss, dass er ans Kreuz muss, und da tritt Petrus auf. Und der Petrus denkt, er meint es gut, er meint es richtig gut. Und Jesus dreht sich zu ihm um und sagt zu Petrus, geh mir aus den Augen, du Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Nanu, Petrus, der spätere Fels, der wird als Satan von Jesus bezeichnet. Andere Geschichte, Judas, der Verräter. Da heißt es, da fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der Zwölfen war. Was können wir daraus lernen? Der Satan bemächtigt sich Menschen. Der Satan bemächtigt sich Menschen, die im unmittelbaren Umkreis von Jesus waren. Warum sollte er das dann heute nicht auch machen? Im unmittelbaren Umkreis? Von daher, Jesus selbst sagt dann zu Petrus: Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln. Schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Also der Teufel, der meidet nicht die Frommen. Der meidet nicht deren Versammlungen. Der meidet nicht deren geistliche Führer. Ganz im Gegenteil. Dort ist er besonders gerne. Dort ist er besonders präsent. Dort agiert er. Ich sage mir, weil Menschen, die eh nicht an Jesus und Gott glauben, ja, da kann er keinen großen Schaden mehr anrichten. Wie ging es mit Jesus weiter? Jesus wurde gefangen genommen. Er wurde angeklagt. Die Anklage war konstruiert, voller Lügen und Verdrehungen. Jesus wurde mit allem möglichen Falschen beschuldigt, verspottet, bespuckt, ausgepeitscht. Hier ist zwar in der Bibel nicht explizit vom Satan die Rede oder von Dämonen, aber wer steckte denn dahinter? Das war ein perfides Machwerk des Teufels, der in solchen Menschen wohnte und sie missbrauchte. Und dann, wie war es am Kreuz? Gingen die Menschen vorbei und sagten: Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz herab. Erinnert ihr euch an diese Worte? Wenn du Gottes Sohn bist, sprich, dass aus diesen Steinen Brot werden. Hatten wir vorhin gehört. Oder wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier, von der Zinne des Teufels hinab. Die gleichen Worte kommen am Kreuz wieder. Wenn du Gottes Sohn bist. Und die kommen von Menschen diesmal. Was für eine Versuchung von Jesus, sich von diesen Schmerzen, von der Qual und dem bevorstehenden Tod zu befreien. Was für eine Versuchung, jetzt doch endlich mal den Menschen zu zeigen, ja, ich bin es, der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Das stimmt doch auch. Ja, ihr habt recht, ich habe recht. Kennst du es auch mit der Versuchung, mit dem Recht haben? Unterliegen wir nicht oft gern auch dem Recht haben zu wollen, den anderen zu zeigen, ich habe Recht, es stimmt. Aber Jesus, nein, er unterliegt nicht der Versuchung, obwohl er Recht hatte. Er hat nicht nachgegeben, er ist standhaft geblieben. Und indem er standhaft geblieben ist, konnte er seinen Auftrag erfüllen. Der heißt, denn darum ist Jesus in die Welt gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Okay, war das dann mit der Himmelfahrt mit dem Teufel vorbei? Hat sich das nur mit Jesus so abgespielt? Schauen wir in die Apostelgeschichte gleich am Anfang, Kapitel 5, sagt Petrus zu Ananias, der hatte gerade seinen Acker verkauft, was man ja durchaus darf, auch damals. Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast? Satan hat sein Herz erfüllt. Auch für Paulus war Satan ganz real. Im zweiten Brief an die Korinther schreibt er, wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Und Paulus hatte ganz massiv mit diesem Satan zu kämpfen. In 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, sagt er, zweimal hat mich der Teufel gehindert, nach Thessalonik zu kommen. Und im 2. Korintherbrief berichtet Paulus von dieser schönen Geschichte, die wohl alle kennen, dem Pfahl im Fleisch. Und ich lese dazu, er sagt, ein Pfahl im Fleisch, ein Engel Satans, der ihn schlägt. Ja, ich, Paulus, habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Gott lässt also zu, dass Satan ihn quält. Aber dies bewirkt, dass Paulus demütig bleibt. Hier scheint durch, dass Gott der Herr auch über den Satan ist. Ja, dass er ihn sogar als Werkzeug benutzt. Jetzt bin ich schon beim dritten Teil. Das ist aber ein bisschen der größere Teil. Heute, das waren die Erfahrungen Jesu damals, die ersten Jünger, die Erfahrungen. Hat sich das mit dem Teufel heutzutage erledigt? Wie gesagt, nur 20% denken, dass es überhaupt ihn gibt. War das eine Zeiterscheinung von damals halt? Oder ist der Teufel heute noch aktiv? Noch lebendig? Ich frage, warum sollte der tot sein? Wenn Gott nicht tot ist, warum sollte der Satan tot sein? Und wenn ich mir die Welt so anschaue, wenn ich mir die Menschen anschaue, wenn ich mich selbst ansehe, dann kann ich nur zum Schluss kommen, ja, der Teufel ist auch heute noch aktiv. Höchst aktiv. Denn es gibt an allen Orten Hass, Mord, Totschlag, Neid, Eifersucht, Krankheiten. Manchmal hat man sogar den Eindruck, das Böse regiert in der Welt. Und in der Tat, Jesus nennt ihn ja dreimal im Johannesevangelium den Fürsten dieser Welt. Jesus betont aber auch gegenüber mir, das heißt, Christus hat er nichts erreicht. Über mich, Jesus, hat er keine Macht. Er ist der Fürst, ich aber bin der König. Und um im Bild zu bleiben, wer ist oben? Der König ist auch über den Fürst erhaben. Und der Fürst hat nur so viel Spielraum, wie der König ihm einräumt. Halleluja. Aber wir dürfen uns nicht täuschen. Wenn Jesus den Teufel besiegt hat, trotzdem treibt er noch sein Unwesen. Er ist noch nicht ganz geschlagen. Und von daher fordert uns Petrus im ersten Petrusbrief auf, seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Und das ist eigentlich auch so das Anliegen dieser Predigt, dass ich euch sensibilisieren möchte. Seid nüchtern und wacht. Und dieses Bild veranschaulicht, finde ich so schön, wie der Satan vorgeht. Wie ein brüllender Löwe geht er umher und versucht. Er sucht Angriffsstellen. Ein Löwe sucht auch Angriffsstellen. Und die Angriffsstellen sind bei jedem Menschen anders. Es gibt nicht die eine Angriffsstelle. Ich möchte drei Angriffsstellen skizzieren. Der erste Punkt, Thema Sexualität. Ich lese einen Vers, den hatte ich schon mal gelesen hier. Paulus wird ganz praktisch. In dieser Hinsicht, im ersten Korintherbrief, schreibt er an Ehepaare, Kapitel 7, Vers 5. Verweigert euch einander nicht, höchstens für eine begrenzte Zeit und im gegenseitigen Einverständnis, wenn ihr für das Gebet frei sein wollt. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, damit euch der Satan nicht verführt, weil ihr euch ja doch nicht enthalten könnt. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der Teufel gebraucht oft andere Menschen, um seine Taten zu vollbringen. Manchmal sogar ganz fromme, wie wir gehört haben, zum Beispiel den Petrus. Hast du schon mal überlegt, warum bestimmte Menschen dich nicht mögen? Dich vielleicht sogar haschen? Oder kennst du es vielleicht sogar umgekehrt, dass du bestimmte Menschen nicht magst oder sogar auch hasst? Hass gegen Menschen kommt nicht von Gott. Ausrufezeichen. Gott ist Liebe. Erster Johannesbrief. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Nochmal 1. Johannesbrief. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Liebe ist hier nicht an Bedingungen geknüpft. Warum wollen Menschen uns schaden oder warum wollen wir Menschen schaden, sie mobben oder den anderen klein zu machen? Warum verbreiten man Lügen über andere, redet schlecht über andere? Das ist doch nicht von Gott. Genauso wie Gott in unseren Herzen wohnen will, und zwar in allen Räumen unseres Herzens, so will auch der Teufel in uns wohnen und möglichst in vielen Räumen unseres Herzens. Als ich mir über diese Predigt Gedanken machte, ist mir ein Kinderlied in Erinnerung gefallen. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ja? Dieses Lied zeigt doch, es könnte auch jemand anders drin wohnen wollen. Und darum bitte ich, dass Jesus nur allein in meinem Herzen wohnt. Und dass in den Herzen der Menschen auch der Teufel wohnt, das kennen wir aus vielen Geschichten, wo Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Manchmal einen, manchmal sogar mehrere. Manchmal war das nach außen erkennbar. Manchmal aber auch waren das ganz normale Leute, das waren überhaupt nicht erkennbar. Das waren in der Regel oft ja auch, die Bibel berichtet uns, Gottesdienstbesucher. Aber als Jesus auftrat, haben sie sich bemerkbar gemacht. Der Teufel scheute die Gemeinden nicht. Klammer, warum sollte sie heute scheuen? Klammer zu. Ganz im Gegenteil. Dort herrscht er besonders gern. Er besitzt gerne die Herzen der Frommen, auch heute noch. Denn hier kann er besonders viel auch zerstören. Und er verkleidet sich in ein positives Licht. Gibt es eine Stelle auch? Sagt er nicht, der fromme Mensch in Lukas 18, Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Und nun zählt er alles auf, was er verachtet. Und dann zählt er auf, was er alles Gutes tut und ist stolz darauf. Geistlicher Stolz ist ein Zeichen Satans. Wer so denkt und redet, in dem wohnt ein anderer Geist als der Geist Gottes. Möchte ich so sagen. Dritter Punkt. Wenn wir an den Anfang der Bibel gehen, im ersten Buch Mose, auch Genesis genannt, im Kapitel 3, hören wir mal die ersten 5 Verse.
Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet euch die Augen öffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist.
Ja, danke, Annette. Der Teufel sät Misstrauen gegen Gott. Sollte Gott wirklich gesagt haben, heißt es im ersten Vers. Oder hat Gott das nicht anders gemeint? Oder so kann doch nicht der liebende Gott sein? Kennen wir, haben wir solche Verse nicht auch im Kopf? Wenn wir in der Bibel lesen oder auch in der Predigt oder manche Worte aus der Bibel hören, Gilt das nicht heute auch noch? Ich möchte einfach ein paar Beispiele aus der Bibel rausgreifen. Fast wahllos gibt es jede Menge. Sollte Gott wirklich gesagt haben, du sollst Vater und Mutter ehren? Auch wenn deine Eltern vielleicht nicht so lieb und nett waren, auch wenn sie Fehler gemacht haben, vielleicht gar Misshandlungen getrieben haben. Sollte Gott wirklich gesagt haben, du sollst nicht begehren, deines Nächsten, Haus, Weib, Knecht, Magd, Vieh, was auch immer. Das heißt, eifersüchtig sein. Was hat der andere für einen Job? Was hat er für ein Einkommen? Was hat er für eine Frau oder einen Mann? Sollte Gott wirklich gesagt haben, wer eine andere Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch getrieben. Sollte Gott wirklich gesagt haben, du sollst nicht töten? Ich glaube, können wohl alle zustimmen. Und? Heißt das erst nach der Geburt? Oder wann ist Töten erlaubt? Schon nach der Zeugung? Darf man da auch nicht töten? Oder wie ist das mit alten Menschen demnächst, die nichts mehr beitragen können, die nur noch Kostgänger sind? Sollte Gott wirklich gesagt haben, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, wenn du über deine Steuererklärung sitzt und überlegst, wie viele Kilometer gebe ich an? Ja, kann ich auch zwei mehr nehmen? Sollte Gott wirklich gesagt haben, du sollst nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott. Was ist mit den anderen Religionen? Mit Allah, mit meinem kleinen Buddha zu Hause oder mit dem Horoskop, was ich nur so interessehalber mal lese. Anderer Aspekt, sollte Gott wirklich gesagt haben, sorg dich nicht um den nächsten Tag. Vertraue ich dem Wort Gottes? Oder alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sollte Gott wirklich gesagt haben, liebe deine Feinde, segne die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Sollte das wirklich gesagt haben? Sollte auch gesagt haben, ihr seid vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ist es mein Ziel, geistlich vollkommen zu sein und trotzdem demütig zu bleiben? Sollte Gott wirklich gesagt haben, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben eben nicht. Hast du Gewissheit? Hast du Heilsgewissheit? Glaubst du, dass nach deinem irdischen Tod du in das himmlische Reich eingehst? Oder zweifelst du? Glaubst du an die Allversöhnung? Sollte Gott wirklich gesagt haben, ordnet euch einander unter? Auch in der Ehe? Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr Männer, liebet eure Frauen wie euch selbst? Und soll er wirklich gesagt haben, okay, da schreibt der Paulus, und die Frau soll ihren Mann achten, respektieren, einige übersetzen mit Ehrfurcht erweisen. Und so könnte ich fortsetzen, sollte Gott wirklich das alles gesagt haben? Ich denke, das kann auch heute noch ganz praktisch werden. Der Teufel hat nichts dagegen, dass wir Mitglieder der Gemeinde sind. Der hat auch nichts dagegen, wenn wir uns Christen nennen. Da ist er ganz großzügig. Aber er möchte, dass wir Gottes Wort anzweifeln. Dass wir es relativieren, dass wir es etwas biegen, so wie es uns passt. Dass wir manche Stellen dann ganz wegtun, wenn sie unserer Weltanschauung nicht entsprechen. Und letztendlich bin ich dann mein eigener Herr. Ich bestimme, was gut und böse ist. Und wenn ich so denke, dann stoße ich Jesus vom Thron meines Lebens und lasse den Teufel regieren. Theologie gibt es die sogenannte historisch-kritische Methode, die macht das so. Sie seziert jeden Satz, jedes Wort, bezweifelt dies und jenes, sollte Gott gesagt haben. Nein, das hat Gott so nicht gesagt. Das muss man eben in dem Kulturkreis sehen von damals. Das ist Lyrik, das ist Dichtung. und es gibt für alle Bücher und für alle Stellen irgendwelche Gründe, dass es eben nicht so ist, wie es in der Bibel steht. So, je nachdem, wie intensiv oder wie streng man das ist, bleibt von Jesus nichts mehr übrig. Dann war er nur noch ein guter Sozialreformer. Ein Idealist, vielleicht auch ein realitätsfremder Spinner. Gott, das haben sich Menschen ausgedacht. Sagt nicht auch in dieser letzten Stelle der Teufel in Form der Schlange ein zweites: Keineswegs werdet ihr sterben. Das heißt, er widerspricht, die Schlange widerspricht sogar Gott. Denn zur Eva hat er gesagt, wenn, dann werdet ihr sterben. Also der Satan stellt Gott als zwielichtige Gestalt dar, der die Menschen dumm halten will. Und dann lockt er die Frau mit dem Satz, euch werden die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Super, wer möchte nicht, dass wir richtig gescheit sind, dass uns die Augen aufgehen, dass wir alles wissen und verstehen und dass wir auch wie Gott sind. Und viele Menschen, das sind nicht nur die Tyrannen und Diktatoren, die fühlen sich wie Gott und führen sich auf, als ob sie Gott wären und vergessen, dass sie Geschöpfe sind. Und das findet man sogar in allen Schichten. Das sind nicht nur die Führer. In der Tat, Adam und Eva wurden die Augen geöffnet. Und was erkennen sie? Das hat er ihnen nicht versprochen, der Teufel. Sie erkennen, dass sie nackt sind. Das wurde ihnen vorher nicht gesagt. Und wie Gott sind sie auch nicht geworden. Und der Teufel sagte noch, keineswegs werdet ihr sterben. Und das Lied vom Ende ist bis heute, wir sterben. Alle Menschen sterben. Der Teufel lockt mit falschen Versprechungen. Er malt uns was vor, was nicht stimmt. Er lügt. Er wertet Gott nicht nur ab, sondern er behauptet oft das Gegenteil von dem, was Gott, der Allmächtige, sagt, was er tut, was Gott will. Okay, jetzt komme ich zum Schluss. Wie können wir nun unser Leben führen im Angesicht dieser Bedrohung? Paulus spricht vom Kampf des Glaubens in beiden seiner Timotheusbriefen. Christsein ist ein Kampf gegen den Teufel, der sich in verschiedener Art und Weise zeigt und uns in unserem Christsein, auf unserem Lebensweg von Jesus abbringen will. Der Teufel will die Welt ins Verderben stürzen und auch dich ins Verderben stürzen. Das ist sein einziges Ziel. Was können wir tun? Bibel lesen, viel beten, geistliche Gemeinschaft mit anderen Christen haben, wie jetzt auch heute Morgen. Ja, das alles kann dich und mich stark machen. Es hilft uns gegen die Angriffe des Satans. Aber das darf uns nicht zum frommen Stolz verleiten. Das sagte ich vorhin schon. Es gibt noch was im Epheserbrief, Kapitel 6, Gemeindefreizeit, heißt es, da ist von der sogenannten Waffenrüstung die Rede. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Und damit meint er Satan und seine Helfer, die über der Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und Paulus fordert dann eben auf die Epheser, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Macht des Bösen angreifen wird, seid ihr gerüstet und ihr könnt euch entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Schreibt Paulus. Stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Und dann zählt ihr die ganzen Waffen auf die ich jetzt nicht eingehen will. Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, das Evangelium zu treiben, den Schild des Glaubens, den Helm der Rettung, das Schwert, das Wort Gottes, und dass wir immer und überall mit Bitten und Flehen uns an Gott wenden sollen. Und Jesus sagte doch nicht umsonst im sogenannten Vaterunser-Gebet, da formuliert er eine Bitte, und erlöse uns von dem Bösen. Ja? Möchte uns daran erinnern, wie oft beten wir das Vaterunser, erlöse uns von dem Bösen. Und dürfen wir nicht auch darauf vertrauen, dass auch das Wort Jesu, was er Petrus gesagt hat, auch für uns gilt? Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Ich denke, das ist auch Trost und das gilt auch sicherlich heute für uns noch. Und wir dürfen auch bitten, um die Gabe, die Geister unterscheiden zu dürfen, dass wir erkennen, was ist böse, was kommt von Satan und was kommt eben von Gott, von Jesus. Und Satan verkleidet sich oft. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Geist der Unterscheidung haben. Also, nach dieser Predigt, oder? Das Leben als Christ ist kein Spaziergang, wenn wir es ernst nehmen. Unser Leben ist umkämpft. Und diese Predigt sollte dich dafür sensibilisieren, dass es eine böse Macht gibt, die in der Welt herrscht, die uns bedroht und mit der wir täglich rechnen sollen. Aber wir wissen, wir haben den König auf unserer Seite, das ist Jesus. Und ich habe jetzt gerade ein paar Tipps gegeben, wie wir uns stärken können für diesen Kampf. Und deswegen brauchen wir die Freude nicht verlieren. Denn die Freude am Herrn sei eure Stärke. Amen. Wir hören jetzt ein kurzes Musikstück zum Nachdenken. Ja, wir haben auch Geburtstagskinder in der kommenden Woche. Da haben wir am Mittwoch Michael Krädler. Heute ist er gerade nicht da, sonst ist er immer da, aber auch der Michael wird, auch junge Männer werden älter. Muss man einfach so festhalten. Dem Tim geht es nicht anders, aber der ist ja noch jünger. Der Tim hat nächste Woche am Donnerstag Geburtstag. Und am Freitag hat die Marianne Hack Geburtstag. Allen Geburtstagskindern wünschen wir Gottes Segen, gutes neues Lebensjahr und ich möchte euch einen Vers mitgeben, was ich vorhin schon erwähnt habe, aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12. Kämpft den guten Kampf des Glaubens, ergreift das ewige Leben, dazu du berufen bist. Wir haben leider auch Kranke in unserer Gemeinde, über für die wir jetzt dann gleich auch beten wollen. Der Werner wird für die Kranken beten. Von der Martina Schwenk habe ich nichts gehört. Wusste nicht, die sollte an der Schulter operiert werden. Sollte eine schwierige Operation sein. Wenn keiner was gehört hat, wollen an die Anna Heyer denken. Ich habe gestern Abend mit ihrem Sohn gesprochen. Also erstaunlicherweise geht es ja wieder leicht besser. Also es war ja wirklich zum Sterben vor 2 Wochen, wie wir gehört haben. Sie isst jetzt klein Wenigkeit, aber sie sagt eigentlich nichts und sie scheint aber keine Schmerzen zu haben und sie scheint eigentlich auch so Frieden zu haben. Die Alexandra habe ich vorhin schon eingangs gesagt, hat natürlich jetzt dann Nachuntersuchungen und hoffen wir, dass der Krebs weg ist. Wollen auch im Gebet an Bill denken, der ja auch schwer krank ist. Und vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, den ich jetzt nicht erwähnt habe. Ja, wer möchte, kann jetzt bitte für die, vielleicht das Werner und noch jemand für unsere Kranken bittet. Und gemeinsam das Vaterunser. Dürfen dich bitten, dass du auch gesund machst, wie du damals Menschen gesund gemacht hast. Durch ein Wort, durch einen Speichel, durch was auch immer. Und ich möchte dich besonders bitten für den Bill, dass sein Krebs ganz verschwindet. Dass du deine Hand dahin berührst, dass die Krebszellen absterben müssen. Oder dass du die Medikamente, die Chemo oder was benutzt, dass die Krebszellen absterben, dass er neu gestärkt wird, dass sein Körper auch wieder richtig essen kann. Herr, er ist noch viel zu jung. Und wir bitten um dein Erbarmen. Und das Gleiche bitte ich dich auch für die Alexandra, dass auch keine Krebszellen in ihrem Körper mehr sind. Und Herr, du durchblickst unseren ganzen Körper, besser als jedes CT oder jede Röntgenstrahlen. Du kennst jede Zelle und du bist der Herr über jede Zelle und von daher bitten wir dich, dass du alle Zellen austilgst, die nicht gut sind. Und segne besonders auch die Anna Heyer, schenke ihr deinen Frieden. Wir danken dir, dass sie wohl keine Schmerzen hat. Herr, sei du ihr nahe. Geh du mit ihr die nächsten Schritte durchs Tor zur Ewigkeit. Amen. So, lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, könnt gleich stehen bleiben. Jetzt sind wir nämlich am Ende angekommen. Ich lade ein zur Einzelsegnung, hatte ich schon gesagt. Ich lade auch ein zum Predigt-Nachgespräch. Also wer mit mir oder mit anderen darüber reden will, gerne, da draußen vielleicht. Wetter ist ja heute nochmal schön. Gerne können wir darüber reden, darüber sprechen, wie das so ist mit diesem Teufel, wie wir die Waffenrüstung anziehen sollen. Und so möchte ich ein beten, Herr, zeige du uns, wie wir uns waffnen sollen gegen die Angriffe des Feindes. Mache uns sensibel dafür. Schenke uns die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Lass uns erkennen, wenn der Teufel uns angreift, Herr, und gib, dass wir ihm nicht auf die Schliche gehen, sondern dass wir, wie du es selbst gesagt hast, mit deinem Wort ihn auch zurückschlagen. Herr, und hab Dank, Herr, dass wir, wie auch bei dir, nicht immer, sondern nur eine Zeit lang, dürfen wir auch in Ruhe und Frieden haben. Hab Dank, dass du mit uns bist und dass wir ein glückliches christliches Leben führen können, mit dir, weil wir dich, den Starken, an unserer Seite haben. Aber bewahre uns vor Unbekümmertheit, vor Sorglosigkeit, dass wir die Versuchungen, dass wir leichtsinnig werden und vergessen, dass wir im Kampf stehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Schönen Sonntag, gute Woche.